Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits, auch alle, die den Gottesdienst über den Livestream verfolgen und vielleicht schon im Urlaub sind. Ich freue mich, dass ich heute euch am Wort dienen darf und ich möchte noch ein ganz kurzes Gebet sprechen, bevor wir uns dem Predigttext widmen. Vater im Himmel, bitte schenke uns offene Herzen und offene Augen, damit wir sehen die Wunder an deinem Gesetz und dass wir verändert werden und gestärkt werden am inwendigen Menschen, damit wir zu deiner Verherrlichung leben. Amen. In der Firma, wo ich gearbeitet habe, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe oder auch noch als ich in der Ausbildung war, hatte man immer die Gewohnheit, dass man, wenn man Geburtstag hatte, eine Kleinigkeit für die Arbeitskollegen mitgenommen hat. Und bei mir war das damals immer so, und vielleicht kennen das einige junge Erwachsene auch, dass man dann immer zur Mama gegangen ist und gesagt hat, du Mama, ich habe morgen Geburtstag und ich möchte einen Kuchen für meine Kollegen mitbringen. Kannst du vielleicht einen Kuchen für mich backen? Weil ich habe keine Ahnung, wie man Kuchen backt. Und meine Mama hat das dann natürlich sehr gerne gemacht. Sie hat mir eine Liste gegeben mit allen Zutaten, die benötigt werden. Manchmal waren die Zutaten vorhanden. Manchmal musste man aber auch einkaufen gehen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, alle Zutaten anhand dieser Liste besorgt. Und dann habe ich alle Zutaten genommen und meiner Mama gegeben. Und ich konnte mich mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigen, die anstehen. Ich weiß, ich habe alle Zutaten besorgt. Ich weiß, meine Mama steht zu ihrem Wort. Und am nächsten Morgen früh, wenn ich um 5 Uhr in die Küche gehe, weiß ich, da wird ein Tablett bereitstehen mit einem liebevoll zubereiteten Kuchen. Und wenn dann alle Kollegen davon gegessen haben und sich bedankt haben, was habe ich dann meistens gesagt? Den hat meine Mama gebacken. Ich konnte mir selbst gar keinen Ruhm für diesen Kuchen geben. Ich habe zwar alle Zutaten besorgt, aber selbst die Liste für die Zutaten habe ich von meiner Mama bekommen. Meine Mama ist diejenige, die den Kuchen gebacken hat. Und genauso wie ich mich nicht für diesen Kuchen rühmen konnte, lehrt Jesus uns in dem Gleichnis, welches wir uns heute anschauen, dass wir uns nicht dem Wachstum des Reiches Gottes rühmen können, weil es einzig und allein sein Werk ist. Und dafür bitte ich euch einmal, Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29 aufzuschlagen. Und wir werden uns drei Punkte in diesem Text anschauen, die uns aufzeigen sollen, dass das Reich Gottes ein selbstwachsendes Reich ist. Und wenn man nur dieses Gleichnis nimmt und nur diese Überschrift der Predigt nimmt, dann könnte man meinen, ja gut, dann muss ich ja gar nichts machen, weil Gottes Reich ist ja ein selbstwachsendes Reich. Aber wir werden gleich anhand vom Kontext sehen, dass die Absicht von diesem Gleichnis etwas paradox ist, nämlich das Ziel dieser Predigt von diesem Gleichnis ist, dass du ein umso effektiverer Evangelist wirst. Das heißt, dass du umso mehr in die Praxis gehst. Und die drei Punkte, die wir uns anschauen werden, ist: Es ist Gottes Same, es ist Gottes Wachstum und es ist Gottes Frucht. Und jetzt möchte ich den Text einmal vorlesen. Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Und er sprach: So ist das Reich Gottes wie, wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst und er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Wie gesagt, bevor wir uns den Text hier anschauen, möchte ich einmal kurz aufzeigen, welche Absicht Markus überhaupt mit seinem Evangelium verfolgt. Das Markus-Evangelium wurde an verfolgte Christen in Rom geschrieben. Und wenn man das Markus-Evangelium liest und auch vergleicht mit Matthäus, Lukas und Johannes, dann wird man feststellen, dass das Markus-Evangelium sich wie so eine Bombe liest. Und Markus hat keine Geschlechtsregister, er hat keine Weihnachtsgeschichte, er hat keine längere Einleitung in sein Evangelium, sondern er fängt sofort an mit der Verkündigung von Johannes, dem Täufer, und er erzählt dann ein Wunder nach dem anderen Und er zeigt auf, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und immer wieder in diesen Erzählungen sagt Markus, dass die Menschen sich verwunderten, dass sie sich fürchten oder dass sie erstaunt sind über die Lehre und die Worte und die Wunder Jesu. Und das zieht sich so von Markus Kapitel 1 bis Markus Kapitel 8. Und in Markus Kapitel 8, Vers 27, das ist dann so der Höhepunkt, also wenn man sich das Markus-Evangelium wie eine Pyramide vorstellt, dann ist der Höhepunkt Markus Kapitel 8, Vers 27, wo Jesus fragt, wer sagen die Menschen, dass ich sei? Und Petrus antwortet daraufhin, du bist der Christus. Du bist der Christus. Das steht hier an der Spitze. Und erst danach fängt Jesus an, in Markus Kapitel 8, Vers 31, zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Also das Markus-Evangelium, diese Pyramide, die ersten 8 Kapitel zeigen auf, wer Jesus ist, was er getan hat. Menschen sind erstaunt, Menschen fürchten sich, sie sind verwundert. Dann der Höhepunkt in Kapitel 8 und dann begibt sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem, um zu sterben. Und er fordert, nachdem er das erste Mal ankündigt, dass er sterben wird, fordert er seine Jünger auf, mit folgenden Worten ihm nachzufolgen, indem er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Und was Markus macht, ist, er bringt den Römern, die eben unter dieser extremen Verfolgung von Kaiser Nero gelebt haben, folgende Tatsache bei. Jesus ist Gott und jede Macht und Gewalt und Herrschaft, selbst Dämonen, fürchten sich vor diesem Jesus und ihr seid in der Verantwortung, in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Das ist die Absicht vom Markus-Evangelium. Und ein sehr zentraler Bestandteil des Lebens Jesu war seine Lehre, wie er das Evangelium verkündigt hat. Und deshalb unterweist Jesus jetzt hier in dem ganzen 4. Kapitel die Jünger über das Reich Gottes und dann sendet er sie in Kapitel 6 aus, um genau dieses Evangelium zu verkündigen. Das heißt, dieses Kapitel 4 hier ist eine Unterweisung, ein Unterricht, wie die Apostel, wie die Jünger, effektive Evangelisten sein sollen. Und alles fängt mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden an, wo Jesus die Jünger quasi vorwarnt und sagt, wenn ihr verkündigen geht, dieses Evangelium wird auf 4 Ackerböden fallen. 3 davon werden keine Frucht bringen. Und 1 Boden davon wird Frucht bringen. Und das sind die wahren Gläubigen. Also wundert euch nicht. Und wir sehen das dann in Apostelgeschichte, wo Simon der Zauberer zum Glauben kommt und er lässt sich sogar taufen und am Ende stellt sich heraus, er ist gar nicht wirklich gläubig. Und woran erkennt Petrus das, dass er ihn dann zur Buße aufruft? An seiner Frucht. Und hier in diesem Gleichnis, nachdem Jesus dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerboden lehrt, spalten sich dann die Gruppen. Es gibt diejenigen, die von nichts von diesen Gleichnissen wissen wollen und es interessiert sie auch nicht. Und dann gibt es die, die Jesus wegen dieser Gleichnisse befragen. Und diesen, die den Wunsch haben, das Gleichnis zu verstehen, legt Jesus die Gleichnisse aus und erklärt dann mit einigen weiteren Gleichnissen dieses Reich Gottes, eben unter anderem zu dem Zweck, damit sie zugerüstet sind, in Kapitel 6 dieses Evangelium zu verkündigen. Und genau in diesem Kontext erklärt Jesus seinen Jüngern, wie das Reich Gottes überhaupt wächst. Und das müssen sie auch wissen, damit sie wissen, auf welche Hilfsmittel sie zurückgreifen können und sollen. Ich meine, wie passiert es überhaupt, dass Menschen zum Glauben kommen? Und können wir das irgendwie beeinflussen? Gibt es irgendeine Marktstrategie, die wir anwenden sollen, Jesus? Also, und deshalb bringt Jesus dieses Gleichnis hier und sagt in Vers 26, so ist das Reich Gottes wie, wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und das ist das erste Merkmal, welches wir uns in diesem Gleichnis anschauen. Es ist Gottes Same. Was meine ich damit? Es ist ganz simpel. Wenn man will, dass etwas wächst, dann benötigt man einen Samen. Es ist wie zum Beispiel ganz zu Beginn, wenn ich einen ganz bestimmten Kuchen haben will, dann benötige ich auch ganz bestimmte passende Zutaten für diesen Kuchen. Und diese passenden Zutaten kannte in meinem Fall nur meine Mama. Das ist so klar und verständlich für die Hörer damals gewesen, dass Jesus das hier in diesem Gleichnis gar nicht neu auslegen musste, weil er sie vorher unterwiesen hat. Ja, in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, da fragt er die Leute und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie werdet ihr dann all die Gleichnisse verstehen? Und dann erklärt er in Vers 14, der Sämann sät das Wort. Das heißt, der Same ist das Wort. Der Sämann sät das Wort. Der Mensch wirft den Samen auf den Boden und der Same ist das Wort. Nun, welches Wort wird das denn gewesen sein? Es ist das Wort des Evangeliums des Reiches, welches Jesus auch selbst verkündigt hat. Und Jesus hat immer wieder verkündigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war der Inhalt seiner Botschaft in Kurzform. Nun, was genau meint Jesus denn mit dem Evangelium? Ich meine, Jesus ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferstanden und er ist noch nicht in den Himmel gefahren. Und trotzdem ruft er auf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, was genau meint Jesus mit dem Evangelium? Was genau war der Inhalt der Botschaft? Und ich möchte hier einmal nur kurz aufklären, auch vorbereitend auf die Predigt nächsten Sonntag, weil da werden wir uns denselben Vers auch mal anschauen. Ihr könnt einmal 1. Petrus 1 aufschlagen. 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12. In 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12, da erklärt Petrus den Gläubigen etwas und er redet von der Errettung, die auch die Leute im Alten Testament gesucht haben. Und da erklärt er, dass es eine Errettung ist, Vers 10, eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, forschend auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Und das ist eine sehr spannende Stelle, weil diese Stelle, die zeigt uns, dass die Propheten im Alten Testament bereits von der Gnade wussten, richtig? Steht ja hier so im Text. Sie wussten von den Leiden und sie wussten von den Herrlichkeiten danach. Das heißt, alle Bestandteile des Evangeliums waren bereits im Alten Testament vorhanden. Und wenn Jesus das Evangelium verkündigt hat, dann hat er einfach nur das Alte Testament verkündigt. Was die Propheten nicht wussten, ist welche Art und welche Zeit. Aber alles andere wussten sie aus dem Alten Testament und wir erfahren in diesem Text sogar, dass die Propheten selbst verstanden haben, dass sie euch gegenüber geweissagt haben. Das heißt, sie wussten, dass es für eine zukünftige Generation sein wird. So, das heißt, wenn Jesus hier das Evangelium verkündigt, dann muss er nicht bereits gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren worden sein, weil er das also im Hinblick auf seinen Tod, im Hinblick auf die Herrlichkeiten danach verkündigt hat und alle Aspekte des Evangeliums bereits im Alten Testament vorhanden sind. Jetzt aber, dadurch, dass Jesus sich selbst durch seine Wunder und seine Lehre und seine Jungfrauengeburt und andere erfüllte Prophezeiungen offenbart hat, war auch klar, welche Art und welche Zeit gemeint ist. Das heißt, Jesus war leibhaftig die Person, wo die Leute sagen konnten, er ist die Erfüllung des Evangeliums. Und das sieht man auch sehr gut daran, was die Apostel in der Apostelgeschichte immer wieder gepredigt haben. Nächste Woche Sonntag wird am Auferstehungsgottesdienst Martin mit der Predigt dienen. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt an Weihnachten, wo Martin einmal alle Ankündigungen oder alle Loblieder zur Geburt Jesu angeschaut hat. Und Martin wird am Sonntag etwas sehr Ähnliches machen. Er wird sich jede Predigt anschauen von den Aposteln nach der Auferstehung Jesu und einmal aufzeigen, was die Apostel eigentlich gepredigt haben. Und da wird euch hoffentlich etwas sehr Interessantes auffallen, nämlich was überhaupt das Evangelium ist, das die Apostel verkündigt haben. Und da werdet ihr sehen, dass die Apostel die Augen immer wieder auf die erfüllten Schriften aus dem Alten Testament hinweisen und darauf, dass er bestätigt ist durch Zeichen und Wunder, dass er gestorben ist nach dem Ratschluss Gottes, dass er auferweckt wurde von Gott und als Herr über alles nun gebietet, Buße zu tun und zu glauben. Wenn man die Apostel heute predigen lassen würde, dann wären sie die unbeliebtesten Evangelisten in Deutschland. Und das meine ich komplett ernst. Wenn wir heute an Evangelisten denken, dann denken wir an coole, hippe Leute, die es schaffen, irgendwie mit dem Fußballverein, mit einer Ehe, mit einer Notsituation in mein Leben zu sprechen und zu sagen, weißt du was, du hast all diese Probleme, aber Gott liebt dich und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Du musst nur zu Jesus kommen und dieser Einladung folgen. Das ist nicht, wie die Apostel gepredigt haben. Das sind vielleicht Teile des Evangeliums, aber Gott hat uns durch sein Wort, durch das Alte Testament und auch durch das Neue Testament eine Zutatenliste gegeben. Und diese Zutatenliste, die beschreibt uns ganz genau, was das Evangelium überhaupt ist, das wir verkündigen sollen. Es ist Gottes Wort, es ist sein Kuchen. Wenn meine Mama mir eine Zutatenliste geben würde, dann kann ich mir nicht einfach irgendwelche Zutaten selbst ausdenken. Dann kann ich auch nicht die Hälfte der Zutaten weglassen und sagen, Salz mag ich nicht, Salz ist so bitter auf der Zunge, ich will kein Salz im Kuchen haben, also lasse ich Salz weg und nehme lieber mehr Zucker. Das kann ich nicht machen. Gott hat festgelegt, was sein Wort ist, was das Evangelium ist, und dieses Wort sollen wir verkündigen. Wir müssen uns kein eigenes Wort ausdenken. Wir müssen uns keine eigene Marktstrategie ausdenken. Ich muss mir keine Zutaten ausdenken. Und so nehme ich die Liste der Zutaten aus ihrer Hand, aus meiner Mama Hand, meiner Mutters Hand, und mache nicht viel mehr, als diese Zutaten darzubringen. Und genauso nimmt der Seemann hier in Vers 26 das Wort. Er denkt sich kein eigenes aus. Und er wirft es auf den Boden, er verkündigt Christus, den Messias. Und ich möchte jetzt zur Anwendung kommen. So wie Jesus, so wie die Jünger, sollen wir den Samen auswerfen. Das ist unsere Verantwortung als Gläubige. Nun, damit du den richtigen Samen auswirfst, musst du auch wissen, was der richtige Same ist, oder? Das ist ganz logisch für uns. Ich meine, wie verheerend wäre es, wenn du als Bauer Kartoffeln pflanzen willst, um deine Familie zu versorgen und du streust den Samen aus und dann wartest du ein paar Monate und dann gehst du ernten und sagst, liebe Frau, gleich komme ich mit einem Sack Kartoffeln wieder und dann gehst du ernten, kommst wieder und der Sack ist voller Chilischoten, weil du den falschen Samen ausgestreut hast. Es ist unsere Verantwortung zu wissen, was der richtige Same ist. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du evangelisieren willst, musst du deine Bibel kennen. Du musst wissen, was das Evangelium ist. Beim Master, wenn man Unterricht mit Mike Abendroth hat, dann bekommt man spontan die Aufgabe, erklär mir mal das Evangelium in 5 Minuten. Und ich will euch das mal als Hausaufgabe mitgeben. Ohne Vorbereitung, setz dich mal zu Hause hin und erklär das Evangelium in 5 Minuten und was die Kernaspekte des Evangeliums sind. Ich glaube, da muss man schon manchmal schlucken, weil man, wenn man das dann vergleicht mit dem, was die Apostel gelehrt haben, ganz viele Aspekte nicht genannt hat, die die Apostel schon nennen. Evangelisation ist, wenn wir aufzeigen, wer Christus ist, was er getan hat und tun wird und dann zur Buße und zum Glauben an diese Person aufrufen. Ja, ich liebe Apologetik, ich liebe Debatten. Ich liebe es, ein Argument für Gott zu machen, auf Grundlage dessen, dass es absolute Moral gibt. Ich liebe das, weil das einfach logisch ist. Ich liebe es, ein Argument zu machen für Gott auf der Grundlage dessen, dass es unumstößliche Naturgesetze gibt, dass es Axiome gibt, dass es Sprache gibt. All diese Dinge, die weisen darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt. Aber das ist immer noch keine Evangelisation. Und das musste ich mir selber auch sagen, wenn ich mit meinen ungläubigen Arbeitskollegen rede und dann diesen Gottesbeweis mache, das ist noch keine Evangelisation. Evangelisation ist, wenn ich verkündige, wer Jesus ist, was er getan hat und was er tun wird und dann zur Buße aufrufe. Das ist die Torheit des Evangeliums. Genauso haben die Apostel in der Apostelgeschichte evangelisiert und auch Paulus vor den Heiden. Also das bezieht sich nicht nur auf die Juden, sondern wenn ihr Apostelgeschichte 17 lest, dann ist da genau dieselbe Herangehensweise. Und wir sehen hieran, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu kennen, damit unsere Praxis auch dem Wort Gottes entspricht. Ja, wir wollen keine Chili-Pflanzen, wir wollen Kartoffeln haben. Wir wollen keine Namenschristen, wir wollen echte Nachfolger Jesu haben. Und dazu brauchen wir den richtigen Samen, das richtige Wort. Und das hat Gott für uns festgelegt. Es ist die Person Jesus Christus. Nun, da wir gehört haben, wie wichtig der Same ist, beziehungsweise wie wichtig auch die Verkündigung ist, fragen sich jetzt einige vielleicht, wie genau funktioniert dann das Weitere? Wie wächst dann die Frucht heran? Wie geht der Same auf? Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich es ist Gottes Wachstum. Schaut mit mir in den Vers 27. Was macht der Bauer, nachdem er den Samen ausgeworfen hat? Vers 27. Und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Der Mensch hat den Samen ausgeworfen und was macht er? Er geht schlafen. Er steht auf, Tag und Nacht. Denselben Wortlaut finden wir in 1. Mose 1 im Schöpfungsbericht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein neuer Tag. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Und währenddessen sehen wir im Schöpfungsbericht auch, wie der Geist Gottes das ausführt, was Gott der Vater durch seinen Sohn gesprochen hat. Und genau so ist es, wenn Menschen den richtigen Samen auswerfen, wenn Menschen das reine Evangelium verkündigen. Der Mensch weiß noch gar nicht, was passiert. Geht der Same auf? Geht der Same nicht auf? Es liegt auch gar nicht in seiner Hand. Also, was macht er? Er geht schlafen und er steht auf. Er sitzt nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf dem Acker. Los, Same, du schaffst das. Du musst, glaube ich, sterben und dann wird da sowas keimen und dann wird da Frucht entstehen. Du schaffst das schon, Same. Das macht der Bauer gar nicht. Es ist auch gar nicht seine Macht, diesen Samen zu beeinflussen. Wie lachhaft wäre das denn? Der Same keimt und geht auf, wie? Ohne, dass er es weiß. Ich greife mal zurück auf meine Geschichte vom Anfang, um dieses eigentlich sehr einfache Bild noch einfacher darzustellen. Ich habe das Rezept von meiner Mutter bekommen. Ich besorge diese Zutaten und bringe sie zu meiner Mutter. Und dann, ich kann mich beschäftigen, wie ich will. Ich kann schlafen gehen, ich kann spazieren gehen, ich kann ausgehen, ich kann alles Mögliche machen. Am Ende habe ich keinen Plan davon, wie man einen Kuchen backt. Jetzt bin ich verheiratet und habe immer noch keinen Plan, weil ich jetzt meine Frau habe, die Kuchen backt. Natürlich hinkt das Beispiel und ich könnte es lernen, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Der Mensch, der den Samen ausgeworfen hat, er kann nichts dazu beitragen, dass der Same wächst. Er weiß ja selbst nicht, wie das vonstatten geht und wer überhaupt entscheidet, welcher Same stirbt und aufgeht und welcher nicht. Das können wir nicht beeinflussen, das können wir gar nicht wissen. Wenn der Same also ausgestreut ist, kann der Mensch rein gar nichts dazu beitragen, dass der Same aufgeht oder nicht. Hängt eine Evangelisation also von der Bekehrungserfolgsquote des Predigers ab? Ganz klares Nein. Eine Evangelisation hängt wovon ab? Dass der richtige Same ausgestreut wurde. Und das gebraucht Gott. Das ist die Torheit der Predigt. Viele meinen heute, besonders bei Evangelisation, dem verkündigten Wort noch verkündigte Gefühle beizufügen, entweder durch Lieder, durch die man manipulieren will, oder Poetry Slams oder sonst was. Und das sind alles keine schlechten Dinge. Ich will das nicht schlecht machen. Aber trotzdem muss man immer wieder die Frage stellen, worauf setzt man seine Hoffnung? Genauso meinen viele heute, man muss die Menschen erst mit einem Gottesbeweis für Gott zugänglich machen, wie ich eben schon gesagt habe. Und diese Dinge sind alle nicht schlecht für sich selbst. Trotzdem muss man fragen, vertraust du darauf, dass der ausgestreute Same, also das Evangelium Jesu Christi, Frucht bringen wird? Oder sitzt du Tag und Nacht auf dem Acker und feuerst diesen Samen an? Vertraust du darauf, dass das Evangelium allein wirksam ist, wenn du deinen Arbeitskollegen vom Evangelium erzählst? Vertraust du auf Gott? Ich habe erlebt, wie besonders bei jungen Leuten, die aus gesetzlicheren Gemeinden ausgebrochen sind, ist auch immer wieder ganz lustig, das dann zu beobachten, aber eigentlich ist das traurig, was dahinter steckt, was für eine Absicht dahinter steckt. Da kommen immer erstmal ein paar Dutzend Entschuldigungen, bevor man eigentlich das Evangelium verkündigt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber das sieht dann ungefähr so aus, man kommt auf den Glauben zu sprechen und dann fragt der Gegenüber, seid ihr nicht die, die keinen Fernseher gucken dürfen? Und dann sagt man, ja, nee, also wir sind nicht so wie die Mennoniten, also wir dürfen schon Fernsehen gucken, wir dürfen auch Bier trinken und also wir sind auf gar keinen Fall so. Übrigens, willst du nicht mal unsere Gemeinde besuchen? Also es kommen immer erstmal 10 Entschuldigungen, bevor man überhaupt das Evangelium verkündigt. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Genauso hat mir ein Bruder auch mal klar machen wollen, wie wichtig es ist, erstmal intellektuelle Hürden aus dem Weg zu räumen, damit die Menschen das Evangelium besser verstehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genauso, also das sind jetzt 2 Beispiele, aber genauso viele Eltern hoffen, dass sich das eigene Kind doch bei der nächsten Freizeit oder bei der nächsten Evangelisationsveranstaltung oder bei der Jungschau oder bei der Jugend oder durch soziale Kontakte und Freunde bekehren wird. Bei allen Beispielen liegt die Hoffnung nicht einzig und allein auf dem verkündigten Evangelium, sondern man setzt seine Hoffnung auf Entschuldigung, auf intellektuelle Beweise oder auf soziale Kontakte, soziale Strukturen. Ihr Lieben, all diese Dinge sind nicht schlecht, aber der Same sprießt von selbst hervor, ohne dass der Mensch etwas hinzutut. Und ich will dir Mut machen, vertrau auf die Kraft des Evangeliums, kenne das Evangelium. Es ist das Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums, die Gott ausgewählt hat, um seine Macht zu demonstrieren. Die Kraft, das Wachstum des Evangeliums, das Wachstum des Reiches Gottes hängt nicht von Billy Graham ab, nicht von Ulrich Pazani, nicht von John MacArthur und nicht von Paul Washer. Die Kraft des Evangeliums ist von Gott und seinem Wort abhängig. Er entscheidet, welcher Same aufgeht und welcher Same nicht aufgeht. Es ist der Geist, der lebendig macht und nicht das Fleisch. Es ist der Wind, der weht, wo er will und nicht unsere Weisheit. Und ich möchte dir Mut machen, vermutlich hast du Kinder. Ich habe auch Kinder. Du hast Geschwister und Arbeitskollegen, die nicht gläubig sind. Deine Verantwortung und meine Verantwortung ist, das reine Evangelium zu verkündigen. Und weißt du, was du dann machen darfst? Schlafen gehen. In Ruhe schlafen gehen. Du musst dir nicht den Kopf zerbrechen. Du musst dir nicht Gedanken machen, was kann ich noch mehr tun, damit er vielleicht das Evangelium irgendwie doch noch annimmt. Das liegt gar nicht in deiner Kraft. Du machst dir unnötig Gedanken, wenn du 24/7 die ganze Zeit darüber nachdenkst, was noch alles in deiner Macht liegt, damit die Person doch zum Glauben kommt. Natürlich sollen wir jetzt nicht einfach nur, ja, du musst glauben, wir müssen schon uns Mühe geben in der Verkündigung, aber wir können die Person nicht beeinflussen. Und nur so wird deine Hoffnung und deine Zufriedenheit in Gott geborgen sein. Und du darfst in Ruhe schlafen und aufstehen und den Samen ausstreuen und darauf vertrauen, dass Gottes Wort das ausführen wird, wozu er es ausgesandt hat. Nun, was ist die Konsequenz davon, wenn der Same ausgestreut wurde und der Same sprießt und wächst? Die Konsequenz davon ist, es wird eine Frucht geben. Es wird eine Frucht geben und somit eine Ernte geben. Und das führt uns zum dritten Punkt, nämlich es ist Gottes Frucht. Schau mal Vers 28 und 29. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Wenn man diese zwei Verse hier anschaut, dann steht man als Ausleger vor einem Problem. Jesus redet hier im Kontext ja die ganze Zeit von dem Reich Gottes. Und man muss die Frage beantworten, okay, redet Jesus hier jetzt von einem einzelnen Gläubigen, der quasi gerettet wird? Also da entsteht Frucht, langsam, Stück für Stück, bis dann die Frucht da ist und jetzt ist der Christ geboren. Oder redet Jesus hier von dem Reich Gottes insgesamt, was langsam wächst, bis dann alle Menschen zum Glauben gekommen sind und jetzt ist die Frucht da und jetzt richtet Jesus sein irdisches Königreich auf? Diese zwei Möglichkeiten hat man als Ausleger und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht keinen Unterschied, ob ich das so sehe oder so sehe. John MacArthur entscheidet sich für die erste, also für die individuelle Rettung eines Gläubigen. Aber am Ende ist es ja so, dass das Reich Gottes aus lauter individuellen Gläubigen entsteht und das Wort diese Wirkung in dem Einzelnen hat und auch in dem gesamten Reich Gottes. Also ich beziehe mich jetzt hier auch auf den individuellen Gläubigen, aber es macht keinen Unterschied. Nur so am Rande als Info für euch. Also nachdem der Same aufgegangen ist, beschreibt Jesus, wie die Erde von selbst die Frucht hervorträgt und auch hier wird dieses Nichts-Hinzutun-Können des Menschen betont. Ja, die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Und dann beschreibt Jesus, wie die Erde Stück für Stück Frucht hervorbringt. Der Same ist aufgegangen ohne den Menschen. Also es ist Gottes Wirken, der das Wort im Menschen aufgehen lässt. Und es reift Stück für Stück heran, wie bei einer Schwangerschaft, bis es dann zur Geburt kommt. Ja, es mag für uns, die wir den Samen austeilen, so aussehen, als passiere nichts. Aber doch geht der Same auf, ohne dass wir es wissen. Die Erde bringt Stück für Stück Frucht hervor und wir wissen, es ist allein Gottes Wirken. In 1. Korinther 3, die Verse 6 und 7, da lesen wir folgende Aussage von Paulus und er gebraucht hier eigentlich genau dasselbe Bild. Und da sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Es ist Gottes Werk und deshalb ist es auch Gottes Frucht. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind sein Werk geschaffen zu nach seinem Willen, zu seiner Ehre. Und die Betonung in diesem ganzen Gleichnis liegt unmissverständlich auf dem Nichts hinzutun können des Menschen. Es ist ein selbstwachsendes Reich. Am Ende gebührt alle Ehre Gott, weil es sein Same, sein Wachstum und seine Frucht ist. Und wir sehen an diesem Gleichnis, dass das Reich Gottes ein selbstwachsendes Reich ist und das Einzige, was wir oder der Bauer tun muss, ist eine einzige Sache. Er streut den Samen aus. Auch wenn Gott sein Reich souverän baut, gebraucht er mickrige Bauer wie uns. Und ich will dich deshalb ermutigen, streu den Samen aus, kenne den Samen, vertrau auf das Evangelium allein und vertrau darauf, dass Gott, wenn er ein Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Auch wenn wir es nicht sofort sehen, er ist am Werk, und all sein Wohlgefallen wird geschehen. Und so kannst du gelassen am Reich Gottes bauen, ausstreuen, schlafen gehen und wieder aufstehen, nicht wegen deiner Kraft, nicht wegen deiner Stärke, sondern allein wegen seinem Wort und seiner Verheißung. Wenn ich dann damals, während meine Mutter den Kuchen gebacken hat, irgendwelche anderen Aufgaben erledigt habe, bin ich aufgestanden und ich konnte zuversichtlich wissen, da ist ein Kuchen. Und wenn ich dann meinen Kollegen davon gegeben habe und sie gelobt haben, wie toll dieser Kuchen schmeckt, dann konnte ich keinen Ruhm für mich selbst annehmen. Ich habe vielleicht die Zutaten besorgt, aber selbst das Wissen, um welche Zutaten, kommt von meiner Mama. Meine Mama ist der Urheber und auch der Ausführer von dem Rezept. Und ich hatte euch vorhin mitgenommen in den Kontext und aufgezeigt, wie Jesus anfängt zu verkündigen, dann seine Jünger beruft, die er zum Verkündigen aussenden will, und dann die Zurüstung mit diesen Gleichnissen macht. Und dann sehen wir in Kapitel 5 etwas ganz Interessantes, nachdem Jesus seine Jünger zugerüstet hat und diese ganzen Wahrheiten über das Reich Gottes verkündigt hat, nämlich, dass es 4 unterschiedliche Ackerböden gibt und nur die, die Frucht bringen, sind tatsächlich sein Reich. Dass man den Samen ausstreuen muss, dass es klein anfängt und immer größer wird und dass der Bauer nichts hinzutun kann, damit der Same wächst. Und all diese Wahrheiten hat Jesus in Kapitel 4 verkündigt. Und dann nimmt Jesus seine Jünger mit in eine praktische Demonstration in Kapitel 5 und 6 am Anfang. Und dann sehen die Jünger, wie sich das tatsächlich ausführt. Nämlich, ein besessener Gadarener wird gerettet. Wie? Keine Ahnung. Ein besessener Gadarener mit einer Legion von Dämonen kommt zum Glauben. Das kann ich menschlich nicht erklären. Eine unreine, blutflüssige Frau, die vom Volk verstoßen ist über Jahrzehnte, die keinen Kontakt mit Menschen haben darf, kommt zu Jesus, berührt sein Gewand und wird gerettet. Wie? Keine Ahnung. Das können wir menschlich nicht erklären. Ein Synagogenvorsteher, der eigentlich manipuliert wird von den anderen Pharisäern, der eigentlich nicht mal mit Jesus reden dürfte, wird gerettet. Wie? Keine Ahnung. Und dann sehen wir in Kapitel 6 die Menschen, die Jesus sehen, wo Jesus groß geworden ist, wo Jesus 30 Jahre lang gelebt hat, die von der Jungfrauengeburt wussten, die von den Engelserscheinungen wussten, die von dem perfekten Gehorsam Jesu wussten, die alles über Jesus wussten, nämlich in Nazareth. Und was machen die Nazarener? Sie kommen nicht zum Glauben. Sie verstoßen Jesus. Wie? Keine Ahnung. Und Jesus demonstriert hier mit Kapitel 5 und 6 am Anfang, wie sich diese Wahrheiten aus Kapitel 4, aus den Gleichnisreden, wirklich auswirken. Und dann sendet er seine Jünger in Kapitel 6 aus und zeigt seinen Jüngern ganz praktisch, es gibt den fruchtbaren Boden, der Same geht auf, und es gibt den Boden, wo der Same nicht aufgeht. Und so sendet er seine Jünger in die Verkündigung. Und Markus macht deutlich, dass man, so wie Johannes der Täufer in der Verkündigung, auch seinen Kopf verlieren kann. Aber all das war ein Trost für die Römer, für die Gläubigen, die in Rom gelebt haben, unter Kaiser Nero, die dieses Evangelium bekommen haben und so erkennen, die Kraft liegt im Evangelium des leidenden Gottesknechtes, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Der Synagogenvorsteher, eine Legion von Dämonen, ein römischer Hauptmann, während alle Jünger ihn verlassen haben. Die Macht liegt bei Jesus und nicht bei uns. Wir haben die Verantwortung, das Evangelium zu verkündigen. Und so sollst auch du ermutigt in die Welt, in dein Zuhause, in deine Nachbarschaft ausgehen und genau diesen Samen ausstreuen, auf Gottes Wirken vertrauen und auf seine Verheißung, dass er sein Reich nach seinem Bauplan zu seiner Ehre bauen wird. Amen.